Wir haben in den vergangenen Bibelstudientagen begonnen, systematisch das erste Buch Mose zu untersuchen. Zunächst die Urgeschichte, 1. Mose 1 bis 11, dann das Leben Abrahams, 12 bis 25. Und jetzt kommen wir zu Isaak und Jakob, 1. Mose 25 bis 36. Wenn es steht hier um 2000 vor Christus, meint das in der Zeit nach 2000 vor Christus. Abraham lebte, das kann man sich gut merken, um 2000 vor Christus und darauf folgten dann Isaak und Jakob. Wir haben das Leben Abrahams gesehen bis Kapitel 25, Vers 11, wo er dann 175 Jahre alt starb und von Isaak und Ismael begraben worden ist. Jetzt kommen die Verse 12 bis 18. Sie beschreiben die Entwicklung Ismaels, der eben nicht ausersehen war zum Erben, von dem aber die arabischen Stämme abstammen, wozu auch Mohammed gehört. Mohammed kommt aus der ismailitischen Abstammungslinie, hat den Islam gebracht. Das kommt aus dieser Linie von Abraham über Ismael. Und in diesen Versen wird uns gezeigt, wie Ismael sich über 12 Söhne freuen konnte, während Isaak, der dann beschrieben wird ab Vers 19, 40 Jahre lang auf seine von Gott geschenkte Frau warten musste. 1. Mose 24, das haben wir ja schon letztes Mal etwas gesehen, zeigt die Liebesgeschichte von Isaak und Rebekka. Und hier wird sehr ausführlich betont die Führung Gottes, die zu dieser Ehe hingeleitet hatte. Aber eben, Isaak ist nicht so schnell mal mit Rebekka zusammengeführt worden, sondern es war ein Warten von 40 Jahren. Das ist vielleicht eine Ermutigung für solche, die denken, sie hätten mit 20 sei der Zug abgefahren. Das stimmt überhaupt nicht. Und wir haben auch letztes Mal schon gesehen etwas davon, wie das Gebet eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Ich habe hier auf dem Blatt die Verse 24,12 bis 15 angegeben. 26 bis 27, 42 bis 45, 48. All diese Verse sprechen über das Gebet, das eine ganz wesentliche Rolle in dieser schönen Beziehung zwischen Isaak und Rebekka gespielt hat. Aber wenn wir dann weiterlesen in Kapitel 25, sehen wir, die zwei mussten nochmals 20 Jahre auf Kinder warten. Es ging nicht einfach alles so schnell und einfach und ohne Probleme. Obwohl die ganze Angelegenheit wirklich auf Gottes Führung und Gottes Allmacht gegründet war. Schließlich bekommen sie doch Kinder, aber als Antwort auf Gebet. Ich lese Kapitel 25, 21. Und Isaak bat den Ewigen für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Ewige ließ sich von ihm erbitten und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Also ganz klar eine Antwort auf Gebet und langes Warten. Heute geht man zum Gynäkologen und dann kann er vielleicht etwas machen und es gibt Kinder. Ich will nichts gegen das sagen, aber wir müssen auch merken, wie die Zeit sich geändert hat. Je mehr Möglichkeiten wir haben, um etwas zu machen, desto weniger erfahren wir dann so unmittelbar das Wirken Gottes. Aber ich will nicht dagegen sagen, dass wir diese medizinischen Errungenschaften haben. Nur ist es vielleicht eine Erklärung, warum Menschen heute klagen darüber, dass sie Gott nicht so erleben, wie Menschen das früher getan haben. Weil so vieles ist heute machbar, was man früher nur durch Gebet bekommen konnte. Heute ist es auch, was soziale Sicherheit und Versicherung anbetrifft, das ist alles machbar. Man kann zu der und der Anstalt gehen und das hatten die früher alles nicht. Und da gab es nur eine Säule, das Vertrauen auf Gott. Also auch hier beim Kinderbekommen, und da kam sogar Zwilling. Das war eine doppelte Überraschung. Nun, hier sehen wir, wieder wird der Jüngere von Gott auserwählt. Ich lese Vers 22, und die Kinder stießen sich in ihr. Und sie sprach, wenn es so steht, warum bin ich dies? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Das ist Rebekkas persönliches Gebetsverhältnis zu Gott. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Völkerschaften werden sich scheiden aus deinem Innern. Und eine Völkerschaft wird stärker sein als die andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Jetzt wusste sie, Gott in seiner Souveränität hat den Jüngeren gewählt. Das überrascht uns nicht mehr, nachdem wir schon so lange durch das erste Buch Mose gegangen sind. Das haben wir schon gesehen bei Kain und Abel. Kain war der Ältere, aber Abel wurde von Gott erwählt. Er ist zwar ermordet worden und dann kam der nächste Sohn Seth an seine Stelle. Aber es war nicht Kain, der wirklich die messianische Linie weiterführen sollte, sondern Seth. Später bei Noah sehen wir auch, es war nicht der älteste Sohn, der die Linie der Verheißung bekommen sollte, Japhet, der Vorfahre der Europäer, sondern Sem, der zweite Sohn. Und auch später war es Abraham, nicht der ältere Bruder, sondern Abraham, der von Gott auserwählt wurde. Und später haben wir gesehen, nicht Ismael, der ältere, sondern Isaak. Und auch jetzt wieder nicht Esau, sondern Jakob. Das ist Gottes Souveränität. Er kann wählen und erwählen, wie er will. Das finden wir in Römer 11, Verse 11 bis 13. Im Weiteren finden wir Kapitel 25, Vers 27 bis 34. Jakob als jemand, der Wert legt auf das Erstgeburtsrecht. Denn er wusste, durch das Erstgeburtsrecht werde ich Stammvater des in Zukunft Segen bringenden Messias. Esau verachtete das. Als er da von der Jagd zurückkam und sah das wunderbare Linsengericht, dass Jakob am Kochen war, er sagte, ihr seid bereit, sein Erstgeburtsrecht zu verkaufen für dieses Gericht. Gut, ich kann das nicht verstehen, schon wegen den Linsen nicht, aber das ist ein anderes Thema. Aber was hier deutlich wird, Esau verachtete diese Zukunftsverheißungen Gottes, und er glaubte auch nicht an die Bedeutung des Lebens nach dem Tod. Das sehen wir ausdrücklich in Vers 32. Und Esau sprach, siehe, ich gehe hin zu sterben. Und wozu mir da das Erstgeburtsrecht? Denn viel von dem Erstgeburtssegen, das sollte ja erst in viel, viel späterer heilsgeschichtlicher Zeit kommen. Der sollte erst in der Auferstehung einmal erlebt werden. Und Esau sagte, was soll das? Jetzt genieße ich das Leben, jetzt will ich dieses Linsengericht. Er will das Momentane genießen. Hebräer 12, Vers 16 bis 17 kommentiert neutestamentlich die innere Haltung von Esau. Dass nicht jemand ein Hurer sei oder ein Ungöttlicher wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisset, dass er auch nachher, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum für die Buße, obgleich er ihn, das heißt den Segen, sehr mit Tränen suchte. In 1. Korinther 15, 32 wird gewarnt vor den Menschen, die sagen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Aber es ist genau ein Motto, das viele Menschen in unserer Gesellschaft heute haben. Das momentane Genießen, aber irgendwelche zukünftigen Verheißungen Gottes, das interessiert sie überhaupt nicht. Die Archäologie hat in den vergangenen Jahren viele Texte aus dem 2. Jahrtausend vor Christus ans Licht gebracht. Da hat man einen interessanten Text aus Nuzi, wo ein gewisser Tupkitilla sein Erstgeburtsrecht für 3 Schafe verkaufte. Ich verweise hier auf das Standardbuch von Kitchen, einem der führenden Altorientalisten in diesem Jahrhundert. Er ist übrigens Christ, also echter Christ. Ancient Orient and Old Testament, Seite 154. Also das zeigt uns, in dieser Zeit gab es das, dieses Prinzip, dass man das Erstgeburtsrecht für etwas relativ Unbedeutendes verkaufen konnte. Dann ist noch wichtig in diesem Text hier die vielen Wortspiele. Bei der Geburt war es ja so, dass der Jüngere den Fersen hielt von dem Ersten, von Esau. Und so bekam Jakob den Namen Fersenhalter, Jaakov. Aber dieses Wort hat eine Doppelbedeutung, denn es bedeutet gleichzeitig auch Betrüger. Und das umschreibt dann sehr gut den Charakter und das Leben von Jakob. Esau fiel auf bei seiner Geburt, er war so überaus behaart. Das hat ihm den Namen Esau, hebräisch Esav, eingebracht. Das bedeutet der Behaarte. Aber interessant ist, Esau später geht in die Gegend von Südjordanien, um dort zu wohnen. Und dieses Gebirge wird genannt Seir, das heißt behaart oder rau. Das heißt nicht, dass diese Berge Haare haben, aber sie sind rau und es gibt hier eine Doppelbedeutung, behaart oder rau. Esau war auch in seinem Wesen nicht nur behaart, also an seinem Körper, sondern auch in seinem Wesen eben eher ein rauer Mensch, ein Jägertyp. Nun, dieses Gebirge Seir wird erwähnt in Kapitel 32, Vers 3. Es ist ein raues, unwirtliches Gebirge in Südjordanien. Esau bekommt in Vers 30, da als er diese roten Linsen unbedingt wollte, den Namen Edom. Denn Edom heißt rot. Aber es ist noch ein weiteres Wortspiel, denn in Vers 25, schon bei der Geburt, heißt es, und der Erste kam heraus, rötlich am ganzen Leib. Also der es gibt Kinder, die kommen ziemlich blau heraus und es gibt andere, die sind dann rötlich. Also der hat auf jeden Fall war das kein POS-Kind. POS, das sind Kinder, die zu wenig Sauerstoff bekommen und dann gibt es dieses Modewort, psychoorganisches Syndrom, das sind ein bisschen zapplige Kinder, weil sie zu wenig Sauerstoff hatten. Also das war bei Esau nicht der Fall, der kam ganz rot heraus. Und später bekommt er eben den Namen Edom, weil er die roten Linsen mehr schätzte als das Erstgeburtsrecht. Aber interessant ist, in der Bibel wird dann auch Südjordanien, Esaus späteres Siedlungsgebiet, wird Edom genannt. Und das sind ganz rote Felsen. Und das erklärt übrigens noch etwas. Das Edom wird zum Beispiel erwähnt in Obadja 1, Vers 3. Das Rote Meer. So wird das Meer daneben genannt in Hebräer 11, 29. Aber das Rote Meer, ich habe auch schon getaucht drin, das ist überhaupt nicht rot. Aber es war eben gelegen, zum Teil neben dem Siedlungsgebiet von Edom und möglicherweise kam von daher diese Bezeichnung Rotes Meer, weil es das Meer Edoms ist. Gut, also das so zu den Wortspielen. Das zeigt uns, wie Wortspiele haben in der Bibel und ganz besonders im ersten Buch Mose sehr, sehr viel zu sagen. Wir gehen weiter zu Kapitel 26. Es gibt eine Hungersnot im Land Kanaan. Isaak kommt hier in Not und geht dann nach Gerar zu den Philistern. Also in den Westen, nach Westkanaan. Und da erscheint ihm Gott in einer Vision und warnt ihn, nach Ägypten hinabzugehen. 26,2. Und der Ewige erschien ihm und sprach: Ziehe nicht nach Ägypten. Bleibe in dem Land, von dem ich dir sage. Halte dich auf in diesem Land, und ich werde mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinem Samen werde ich all diese Länder geben. Und ich werde den Eid aufrechterhalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich werde deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels und deinen Samen alle diese Länder geben. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Darum, dass Abraham meiner Stimme gehorcht und beobachtet hat, meine Vorschriften, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze. So blieb Isaak in Gerar. Also, die abrahamitischen, messianischen Verheißungen werden jetzt hier an Isaak von Gott bestätigt. Wegen der Hungersnot wollte Isaak offensichtlich nach Ägypten hinunter. Das haben wir schon früher gesehen, dass Abraham das auch getan hat, Kapitel 12, wegen einer Hungersnot. Und das hat sehr schwere Konsequenzen gebracht. Das haben wir alles ausführlich gesehen. Und jetzt, als Isaak in der Gefahr ist, den gleichen Fehler zu machen, warnt ihn Gott, bleibe hier. Schwierigkeiten sind nicht automatisch ein Aufruf, dass man dann flüchten soll. Sondern Gott sagt, ich werde mit dir sein, auch in den Schwierigkeiten. Also nicht einfach gleich davonlaufen, wenn es irgendwie schwierig wird. Aber Gott gibt Verheißungen und Isaak baut auf diesen Verheißungen. Es geht nicht alles so schnell wie bei Ismael, aber er hat Gottes Zusagen und er glaubt sie. Im Weiteren sehen wir, wie Isaak dort bei den Philistern sagt: Rebekka, das ist meine Schwester. Und er hatte Angst zu sagen, sie ist meine Frau, weil man ihn sonst vielleicht töten könnte, weil Rebekka so unwahrscheinlich schön war. Die Geschichte wiederholt sich. Das haben wir doch alles schon gesehen, Kapitel 12 bei Abraham. Dort war Sarah so unwahrscheinlich schön und dann hat er den Ägypten gesagt, das ist meine Schwester. Das war sie ja auch, seine Halbschwester. Aber er wollte damit suggerieren, sie ist nicht meine Frau, damit man ihn nicht tötet. Und die Sache ist aufgeflogen. Und auch hier ging es ganz genau gleich. Also wir sehen, wie Söhne die Fehler, die Sünden der Väter sehr leicht wiederholen können. Und auch da ist alles dann aufgeflogen. Interessant ist aber, wie ist es aufgeflogen? Vers 8. Und es geschah, als er längere Zeit da selbst gewesen war, da blickte Abimelech, der König der Philister, durchs Fenster. Und er sah und siehe, Isaak scherzte mit Rebekka, seiner Frau. Da rief Abimelech den Isaak und sprach: Siehe, für wahr, sie ist deine Frau. Und wie hast du gesagt, sie ist meine Schwester? Und Isaak sprach zu ihm: Weil ich mir sagte, dass ich nicht sterbe, ihretwegen. Und Abimelech sprach: Was hast du uns da getan? Wenig fehlte, so hätte einer aus dem Volk bei deiner Frau gelegen. Und du hättest deine Schuld über uns gebracht. Also, auch hier ist man erstaunt über diesen hohen moralischen Standard, den die Philister damals noch hatten. Wir haben das auch schon gesehen bei den Ägyptern in 1. Mose 12 zur Zeit Abrahams. Auch da war man entsetzt, dass man da auf diesem Gebiet fast in eine Falle gegangen wäre wegen der Lüge Abrahams und jetzt wegen der Lüge Isaaks. Die Lüge ist ein bisschen stärker, denn Rebekka war nicht die Halbschwester. Höchstens könnte man sagen, ja, Schwester bedeutet auch Verwandte, Cousine. Gut, dann in diesem Sinn geht es auf. Aber es ist schon weiter gegangen als Abraham. Aber eindrücklich ist, wie hat Abimelech gemerkt, dass Isaak verheiratet ist? Sie haben zusammen gescherzt. Und das war also ein romantischer Umgang zwischen Isaak und Rebekka, der sofort deutlich macht, das sind nicht einfach irgendein Mann und eine Frau oder die sind nicht irgendwie verwandt miteinander, sondern die sind verheiratet. Und wir haben schon gesehen, Isaak war wenigstens 60 Jahre alt damals. Und trotzdem konnten sie noch so romantisch miteinander spielen. Das Das muss man wieder ganz positiv werten. Denn das ist ganz wichtig, dass eine Ehe so gepflegt wird bis ins Alter. Also wir können dem Versagen Isaaks auch noch etwas Gutes abgewinnen. Dann 26, 12 bis 14 betont, wie Isaak gesegnet wird. Und Isaak säte in selbigem Lande und gewann in selbigen Jahr das Hundertfältige. Und der Herr segnete ihn. Also gleich auf dieses Versagen hin kommt dieser hundertfältige Segen. Das zeigt etwas Wichtiges. Segen ist nicht automatisch die Folge von einer Treue in unserem Leben. Also wir können nicht automatisch sagen, wenn wir gesegnet sind, dann ist das der Beweis, dass wir total auf dem richtigen Weg sind. Das ist Gottes Souveränität. Er kann segnen, auch wenn wir es überhaupt nicht verdient haben. Und darum habe ich dann hier auf dem Blatt noch Psalm 137 zitiert: Der Herr ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. Davon leben wir. Später, Verse 15 und folgende, berichten uns, wie Isaak alte Wasserbrunnen von seinem Vater Abraham wieder aufgegraben hat, einen nach dem anderen. Schließlich findet er sogar einen Brunnen mit lebendigem Wasser. Lebendiges Wasser auf Hebräisch, Mayim Chayim, das bedeutet Quellwasser, frisches Quellwasser, also das fließend ist. Diese Wasserbrunnen sind von den Philistern verstopft worden, Vers 15. Und er gräbt sie nun wieder auf, findet sogar lebendiges Wasser, aber die Philister kommen wieder und sind streitsüchtig und er muss von einem Ort zum nächsten gehen. Das hat uns sehr viel zu sagen in der Übertragung. Die Philister sind für uns eigentlich ein Bild von den Namenschristen. Man sieht in 1. Mose 10, dass die Philister, die sind ursprünglich aus dem Mittelmeerraum hergekommen, aus der Inselwelt im Mittelmeerraum, nach Ägypten. Und von Ägypten sind die ausgewandert nach Kanaan, in das Gebiet des heutigen Gazastreifens. Die sind also wie Israel später auch einmal aus Ägypten ausgezogen in das Land der Verheißung. Aber nicht so wie das Volk Israel, das mit Gott einen Bund geschlossen hat am Sinai und Erfahrungen mit Gott in der Wüste gemacht hat und so weiter, sondern die sind einfach so gewissermaßen etwas ganz Ähnliches haben sie erlebt. Und so sind sie für uns ein gutes Bild für Namenschristen, die so ganz ähnlich wirken können wie echte Christen. Was haben die Philister gemacht? Sie haben einen Brunnen nach dem anderen von Abraham verstopft. Wasser ist in der Bibel, ein besonders lebendiges Wasser, ein Bild einerseits von Gottes Wort. Epheser 5, Vers 25, ich habe das auch hier auf dem Blatt. Da wird gesprochen von der Waschung mit Wasser durch das Wort. Und Johannes 7, 37 bis 39 erklärt das lebendige Wasser als die Kraft des Heiligen Geistes. Also, das haben wir in der Kirchengeschichte auch erlebt, wie Namenschristen, große Theologen, haben begonnen, die Quelle des Wortes Gottes zu verstopfen. Das hat begonnen mit der Bibelkritik. Im 18. Jahrhundert hat das begonnen und hat sich dann entfaltet im 19. Jahrhundert mit Wellhausen, Graf Wellhausen, Schule und so weiter. Die haben die Bibel versucht zu zerpflücken. In verschiedene Quellen hat man die Bücher Mose aufgetrennt und hat gesagt, das ist überhaupt nicht übernatürlich inspiriert. Das ist reines Menschenwort und man muss die Geschichte Israels als eine Evolution sehen und so weiter. Und dadurch hat sich im 20. Jahrhundert ganz massiv der Unglaube gegenüber der Bibel entwickelt. Aber das haben nicht Atheisten getan, sondern das haben Christen getan. Solche Geier wie Wellhausen und Konsorte. Also, die haben gewissermaßen diese Brunnen verstopft. Aber Isaak, dieser Mann Gottes, er hat einen Brunnen nach dem anderen, den sein Vater Abraham gegraben hatte, da der Vater des Glaubens, wieder aufgegraben. Und das ist genau, was wir als Christen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert tun müssen. All diese verstopften Brunnen, die uns die Bibelkritiker verstopft haben, die müssen wir wieder aufgraben und dieses lebendige Wasser finden. Ganz neu. Jede Generation muss neu zur Bibel zurückkehren. Aber wir erleben dann philistäischen Widerstand. Das ist ganz normal. Aber schließlich kommt Isaak nach Rechovot, das heißt Raum, und dort bekommt er plötzlich Ruhe. Und dann geht er nach Beersheba und Gott erscheint ihm dort. Vers 24. Dann baut Isaak einen Altar. Er pflegt die Gemeinschaft mit Gott. Hier haben wir ein wichtiges Prinzip: Segen trotz Widerstand. Wir müssen nie denken, wenn wir Widerstand haben, dann ist wahrscheinlich alles krumm und schief. Sondern Isaak hatte viel Widerstand, aber gerade darin hat Gott ihn gesegnet. Ich habe verwiesen auf 1. Korinther 16, Vers 9. Paulus sagt, eine wirkungsvolle Tür ist mir aufgetan in Ephesus. Aber der Widersacher sind viele. Also eine offene Türe heißt nicht, dann geht alles so ring und einfach, sondern da haben wir gerade viele Feinde, sagt Paulus. Die Feinde sehen das, wie Gott zu Isaak steht, und die Philister sagen ihm, Vers 28, wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Und in Vers 29 sagen sie am Schluss, du bist nun einmal ein Gesegneter des Herrn. Eindrücklich, also die anderen Menschen sehen, dass dieser Isaak, obwohl er ein unvollkommener Heiliger war, oder? Aber er ließ sich führen und leiten, Schritt für Schritt auch korrigieren. Und so sieht die Umwelt, er ist ein Gesegneter des Herrn. Das ist wie bei seinem Vater, ich habe hier verwiesen auf 23, Vers 6. Abraham bei den Hethitern, und die Hethiter sagen zu ihm, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Und das macht deutlich, wie diese Patriarchenzeit in Kanaan war eine ganz wichtige Zeit, denn in dieser Zeit konnten die kananäischen Völker durch das Zeugnis dieser Männer und ihrer Familien den einen wahren Gott erkennen. Sie hatten Jahrhunderte Zeit, umzukehren von ihrem Spiritismus und Götzendienst. Und erst dann, als Israel aus Ägypten später auszog und unter Josua ins Land kam, da kam das Gericht über diese Völker. Aber Gott hatte Jahrhunderte Gnadezeit gegeben, um den einen Gott zu erkennen. Also man kann sagen, diese Patriarchen waren eine Art Evangelisten unter den kananäischen Völkern. In Kapitel 26, 34 bis 35 heiratet Esau zwei hethitische Götzendienerinnen. Später, Kapitel 28, 8 bis 9, kommt noch eine Ismaeliterin dazu. Und 36, Vers 2 erwähnt noch eine Heviterin, also eine Kananiterin. Wir sehen Esau, der Mann, der das Erstgeburtsrecht verachtete, der gern einfach den momentanen Genuss im Vordergrund hatte, ist auch bereit, Götzendienerinnen, ungläubige Frauen zu heiraten. Es wird uns ausdrücklich erzählt, wie die Eltern darauf reagiert haben, 26, 35, und sie waren ein Herzeleid für Isaak und Rebekka. Wörtlich steht im Hebräischen eine Bitterkeit des Geistes für die Eltern. Nun kommen wir zum Leben Jakobs. Wir können das in vier Perioden einteilen. Periode 1 von 77 Jahre Dauer. Er ist in Kanaan. Aber wegen Betrug muss er schließlich aus Kanaan fliehen. Kapitel 27 und 28. Zweite Periode von 20 Jahren. Jakob in Mesopotamien. Dienst bei Onkel Laban. Er heiratet dort viermal. Es werden ihm 11 Söhne geboren. Das sind Kapitel 29 bis 31. Dann kommt die dritte Phase. 33 Jahre. Jakob wieder in Kanaan. Hier wird Benjamin geboren und es kommt zu dem Verlust Josefs. Das sind die Kapitel 32 bis 45. Die letzte Periode von von 17 Jahren, Jakob in Ägypten. Sein zum Erstgeborenen erklärter Lieblingssohn Josef ist dort Vizekönig beim Pharao. Kapitel 46 bis 50. Dann stirbt Jakob. Also diese Übersicht hilft uns, das Weitere gut zu erfassen. Ich habe keinen Zeitplan mehr. Wann ist die Pause? 10 vor, ja, gut. Also wir kommen zu 1. Mose 27. Und da sehen wir eine traurige Situation. Isaak und Rebekka hatten sich im Laufe der Zeit auseinandergelebt. Und das, obwohl sie ursprünglich auf eindrückliche Art von Gott zusammengeführt worden waren. Wir sehen hier, Isaak hing an Esau, weil er so gute Fleischli heimbringen konnte. Rebekka hing an Jakob, weil er so gut im Haushalt helfen konnte, so geschickt war im Kochen und so. Und hier erfahren wir nun in diesem Kapitel, wie Rebekka Jakob berät, wie er am besten seinen Vater, der fast blind geworden ist, praktisch blind geworden ist, betrügen kann. Also das ist dramatisch. Und die ganze Familie, die ganze Ehe stürzt wirklich ins Unglück. Und dabei hat die Ehe gut angefangen. Aber wir lernen daraus, der gute Anfang einer Ehe garantiert nicht ein gutes Ende. Eine Beziehung muss dauernd gepflegt werden. Und Fehlentwicklungen, die kommen automatisch, die müssen immer wieder korrigiert werden. Nun, das Ganze ist aber sehr, sehr tragisch. Obwohl Isaak ja durch Rebekka wusste, was Gottes Auserwählung des Jüngeren anbetrifft, so war er, wie wir das in diesem Kapitel sehen, dennoch bereit, den erstgeborenen Segen Esau zu geben. Und zwar sagt er ihm, ich will dich jetzt segnen, aber zuvor hol mir noch ein Wildbret und dann bereite es mir zu, so wie ich es gerne habe. Also Isaak war bereit, für eine gute Speise den Falschen zu segnen. Merken wir den Zusammenhang. Esau war bereit, für ein gutes Essen seine Erstgeburt zu verkaufen. Da kommen ähnliche Fehlentwicklungen kommen da ans Licht. Dazu ein Streiflicht aus der Archäologie. Auch da gilt, aus den Texten des 2. Jahrtausends vor Christus, die man gefunden hat, geht hervor, dass in dieser Zeit der mündliche Segen eines sterbenden Vaters rechtskräftig war. Ich verweise hier wieder auf Kitchen, Ancient Orient and Old Testament, Seite 154. Das ist sehr wichtig, weil in dieser Geschichte wird erzählt, wie Isaak unwissend Jakob gesegnet hat. Dann kommt Esau zurück. Was? Du hast den Segen gegeben? Ja, und jetzt? Ja, ich kann nicht mehr anders. Jetzt kann ich nicht mehr wechseln. Das war auch die Gesetze dieser Zeit. Ein mündlicher Segen eines sterbenden Vaters war rechtskräftig. Und solche Details zeigen uns heute, wie authentisch, wie echt wirklich diese Patriarchengeschichten sind. Die Bibelkritiker wollten uns weismachen, dass diese Geschichten 1000 Jahre nach Mose erfunden worden seien. Als ganz andere Gewohnheiten und Gesetze im Nahen Osten gültig waren. Aber nein, sie beschreiben genau das Hintergrundbild, das wir kennen aus der Archäologie für das 2. Jahrtausend vor Christus. Nun, in dieser traurigen Geschichte werden alle in der Familie schuldig. Wir sehen nämlich Isaak, der so brutal betrogen wird von seinem Sohn Jakob. Er gibt sich aus, als sei er der haarige Esau, darum hat er auch diese, auf Rebekkas Anweisung hin, diese Ziegenfelle auf die Arme getan, damit der Vater abtasten konnte, bist du wirklich Esau? Esau, denn ich höre die Stimme Jakobs. Ja, ich bin dein Sohn Esau. Also er spielte den Haarigen, aber Isaak hat versagt. Er hat nicht auf Gottes Erwählungswort geachtet. Rebekka hat total versagt, denn sie hat den Jüngeren zum Betrug angeleitet. Jakob hat total versagt, denn er hat seinen Vater grausam betrogen. Er, der Jakob, der Betrüger, Fersenhalter. Und Esau hat schon längst versagt, denn er verachtete damals das Erstgeburtsrecht und er hat seine Sünde nicht bereut. Nie. Und das lesen wir genau in Hebräer 12, wo wir gelesen haben. Er hat zwar später geweint darum, dass er den Segen verpasst hat, aber er hat nur geweint wegen dem Segen. Aber der Hebräerbrief sagt, er hat keinen Raum für die Buße gefunden. Obwohl er ihn, das heißt den Segen, sehr mit Tränen suchte. Also er hat keine Umkehr erlebt. Die ganze Familie hat in dieser Sache versagt. Und wir müssen eines festhalten. Jakob und auch seine Mutter Rebekka, sie meinten, sie müssten Gottes Erwählungswort noch ein bisschen nachhelfen. Aber Gott hat ja gesagt, er hat den Jüngeren erwählt. Sie hätten nicht diese betrügerischen Geschichten ausführen müssen. Es hat gereicht, einfach zu warten auf Gottes Zeit. Gott hätte eingegriffen. Das wäre nicht schief gegangen. Aber durch diese Betrügereien meinte Jakob, ein bisschen nachhelfen zu müssen. Esau, haben wir gelesen in Hebräer 12, 16 bis 17, wird dort bezeichnet als ungöttlicher. Das griechische Wort Bebelos meint jemand, der offen ist, betretbar ist für alles. Ist übrigens noch interessant, in der heutigen Zeit ist doch das ein Ideal, dass man offen ist für alles, zugänglich ist für alles. Aber gerade Bebelos ist ein Ausdruck, das heißt ungöttlicher. Ein, der offen ist für alles, ist ein ungöttlicher. Das war Esau. Und er wird auch bezeichnet als Hurer. Das ist ein hartes Wort. Wir lesen nirgends, dass Esau Hurerei begangen hätte. Er hatte mehrere Frauen, aber das war Polygamie. Das war nicht das gleiche wie außereheliche Beziehung. Aber er wird Hurer genannt im Sinn von Götzendiener. Denn er war bereit, götzendienerische Frauen zu nehmen und hat Gottes Erwählung und Segen verachtet. Nun, alle mussten Konsequenzen tragen. Isaak wird grausam betrogen. Rebekka verliert ihren Lieblingssohn für immer, denn Esau wollte ja Jakob umbringen. Dann musste Jakob Hals über Kopf fliehen nach Mesopotamien. Und er kam später zurück, aber Rebekka war schon gestorben. Nur Isaak hat ihn wieder gesehen. Also die Mutter hat ihn von da an nie mehr gesehen. Das war Gottes Zucht für Rebekka. Jakob muss fliehen zu Onkel Laban und dort wird er selber grausam betrogen. Wir kommen noch darauf. Er hat sich dann verliebt in Rahel. Und dann wollte er Hochzeit feiern, nach 7 Jahren, dann hat er um sie gearbeitet, damit er sie bekommt. Das waren in seinen Augen, sagt der Bibeltext, waren es ein paar Tage. Und dann die Hochzeit. Und dann wird sie ihm hineingeführt, verhüllt, in Schlaf gemacht. Und der biblische Text sagt, mit einer betroffen machenden Nüchternheit. Und siehe am Morgen, da war es Lea. Schrecklich. Das war ein innerer Zusammenbruch für Jakob und er wusste genau, was es zu bedeuten hatte. Ich habe meinen Vater so brutal betrogen und jetzt hat mein Onkel noch Schlimmeres getan an mir. Und Esau bekommt einen Segen auch, aber dieser Segen werden wir gleich noch sehen nach der Pause. Das war eigentlich ein Fluch. Also machen wir Pause. Also wir sind stehen geblieben in 1. Mose 27. Ich möchte ganz kurz etwas sagen über den Segen, den Jakob bekommen hatte. 27,27. Siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch eines Feldes, das der Herr gesegnet hat. Und Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Fülle von Korn und Most. Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sich vor dir niederbeugen. Sei Herr über deine Brüder und vor dir sollen sich niederbeugen die Söhne deiner Mutter. Wer dir flucht, sei verflucht und wer dich segnet, sei gesegnet. Das ist nun der erste messianische Segen, den Jakob bekommt. Er beinhaltet hier Regen und Fruchtbarkeit für das Land Israel, Herrschaft über die Völker der Welt. Das ist natürlich ein Ärgernis für alle Antisemiten. Und weiter, die Freunde dieses Volkes sind gesegnet und die Feinde verflucht. Das rekapituliert den Segen an Abraham in 1. Mose 12, Vers 3. Jetzt schauen wir den Segen Esaus an, Vers 39, der eigentlich ein Fluch ist. Siehe, fern von der Fettigkeit der Erde wird dein Wohnsitz sein und ohne den Tau des Himmels von oben her. Also ein unfruchtbares Land. Esau, seine Nachkommen, haben sich installiert in Edom, in Südjordanien. Es ist ein unfruchtbares Land, ohne Regen. Weiter, Vers 40, und von deinem Schwerte wirst du leben und deinem Bruder wirst du dienen. Und es wird geschehen, wenn du umherschweifst, wirst du sein Joch zerbrechen von deinem Halse. Die Nachkommen Esaus sollten ein kriegerisches Leben führen müssen, aber Israel unterworfen. Aber Isaak sagt, es kommt der Zeitpunkt, wo du das Joch Israels zerbrechen wirst von deinem Hals. Geschichtlich ist ein Folgendes bemerkenswert. Unter den Hasmonäern, also makkabäische Zeit, da hat Alexander Jannai 128 vor Christus die Edomiter militärisch besiegt und unterworfen. Er hat sie sogar zwangsbekehrt. Übrigens ganz wichtig, dass man das weiß im Gespräch mit Juden. Wenn nämlich der Vorwurf gemacht wird, was die in der Namenschristenheit geschehen ist, wie Juden zwangsbekehrt wurden und so weiter, dann muss man sagen, das hat es aber nicht nur im Christentum gegeben, das kennen wir auch aus dem Judentum. Alexander Jannai. Die Edomiter wurden zwangsbekehrt zum Judentum. Das war ein ganz gottloser König, dieser Alexander Jannai. Aber später, 37 vor Christus, hat der Edomiter Herodes, der spätere Herodes der Große, der spätere Kindermörder von Bethlehem, hat über die Römer den Titel König der Juden bekommen und hat ab 37 vor Christus die blutige Herrschaft über Israel angetreten. Das ist ganz dramatisch, was geschehen ist in der Zeitenwende vor 2000 Jahren, als der Messias gekommen war, da herrschte Esau über Israel, über Jakob. Und es war eine blutige, grausame Herrschaft unter diesem Herodes. Und diese Familie hat auch weiter noch ihre Herrschaft ausgeübt in der späteren Zeit. Davon ist das Neue Testament bis in die Apostelgeschichte geprägt. Also dieses Losreißen von Esau, der das Joch zerbricht, das hat sich in der Geschichte dramatisch erfüllt. Sogar so weit, dass dann Esau die Herrschaft über Jakob damals ergriffen hatte. Nun, allgemein können wir jetzt sehen, es war positiv, dass Rebekka den Segen des Erstgeburtsrechts hoch einschätzte. Es war auch positiv, dass Jakob diesen Segen unbedingt haben wollte, denn Gott hatte ihn vorgesehen. Aber sie haben versucht, durch hinterhältige Tricks den Segen sich zu beschaffen. Und das ist genau das Gleiche, was wir bei Abraham und Sarah in 1. Mose 16 schon hatten. Nach all den Jahren des Wartens auf den Erben hat Sarah dann plötzlich gedacht, Abraham, ich hab's. Wahrscheinlich hat das Gott ein bisschen anders gemeint. du musst jetzt meine Magd Hagar heiraten. Und nach damaligen Gesetzen konnte dann der Sohn einer solchen Sklavin der Herrin zugerechnet werden. Und da hat diese tragische Geschichte begonnen. Aus dieser Verbindung ist nämlich Ismael herausgekommen und diese Feindschaft im Islam, die geht bis in die heutige Zeit. Aber es kam auch daraus heraus, man wollte irgendwie der Verheißung Gottes nachhelfen. Und Gott sagt später, nicht Ismael, sondern Isaak soll erben. Das ist genau das gleiche Problem. Und Rebekka und Jakob, die wollten Gottes Segen mit eigenen Tricks herbeiholen. Aber das hat dazu geführt, dass die ganze Familie durch schwere Nöte hindurchgehen mussten. Jakob wollte dauernd durch Tricksen nachhelfen. Es wird bei ihm sogar, was man nur im Ansatz hat beim Abraham, wird es zum notorischen, dauernden Problem, das ihn viel, viel Schweres erleben lässt. Jakob macht also jahrzehntelange Umwege, bis schließlich der Segen Gottes voll über ihn kommt. Also wichtig ist, die biblische Geschichte stellt diese Menschen nicht einfach schwarz-weiß dar, sondern wir sehen viel Weißes im Leben von Jakob, aber auch viel Dunkles. Diese Mischung, das macht, dass wir in diesem Mann einen Spiegel von uns selber haben. Vermischung ist ein ganz großes Problem für uns Gläubige. Und schauen wir mal Matthäus 16, Petrus sagte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Der Herr Jesus sagt, das hat dir nicht Fleisch und Blut, sondern mein Vater im Himmel geoffenbart. Und kurz danach will Petrus verhindern, dass der Herr Jesus ans Kreuz geht. Und der Herr sagt, geh hinter mich, Satan. Ein paar Verse später, Matthäus 16. Also das Wirken Satans und das Wirken des himmlischen Vaters im gleichen Herzen von dem Apostel Petrus. Wir kommen zu Kapitel 28. Nun muss also Jakob fliehen. Aber Isaak verbindet das mit etwas Positivem. Vers 1 sagt er ihm, du sollst nicht eine Frau nehmen von den Töchtern Kanaans. Mache dich auf, gehe nach Paddan Aram, zum Haus Betuels, des Vaters deiner Mutter, und nimm dir von dort eine Frau von den Töchtern Labans. Also das hat er ja selber so erlebt. Schon Abraham, sein Vater, wollte nicht, dass Isaak eine götzendienerische Kanaaniterin heiratete. Und darum hat er einen Knecht auch zur Verwandtschaft nach Aram geschickt, um dort Rebekka zu holen. Das ist nun weiterhin ein Anliegen für Isaak, dass Jakob nicht eine Mischehe eingeht mit einer Ungläubigen. Und nun diese ganze Flucht, diese Tragik, verbindet er damit, dass er die richtige Frau finden soll bei der Verwandtschaft. Wir finden dann weiter, Verse 3 und 4, den zweiten messianischen Segen, den Isaak dem Jakob mitgibt. Und er umfasst auch hier wieder Fruchtbarkeit, Landbesitz und den Segen Abrahams. Jakob geht weg, Vers 10, aus Beersheba. Und auf dem Weg kommt er über die Station Bethel. Die Sonne geht unter, er nimmt einen Stein als Kopfkissen und träumt. Vers 12, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, und ihre Spitze rührte an den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen auf und nieder an ihr, und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott Abrahams, deines Vaters, und der Gott Isaaks. Das Land, auf welchem du liegst, dir will ich es geben, und deinem Samen, und dein Same soll werden wie der Staub der Erde. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen, nach Osten, nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich zurückbringen in dieses Land. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Und Jakob erwachte von einem Schlaf und sprach, fürwahr, der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, Wie furchtbar ist dieser Ort. Dies ist nichts anderes als Gottes Haus. Und dies die Pforte des Himmels. Und Jakob stand des Morgens früh auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und stellte ihn auf als Denkmal und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab selbigen Ort den Namen Bethel, Haus Gottes. Aber im Anfang war Luz der Name der Stadt. Also, dieses Ereignis ist ganz, ganz wichtig. Wegen seinem Betrug muss Jakob fliehen, aber Gott ist wirklich, wie es in Psalm 137 steht, der Herr ist gut und seine Güte währet ewiglich. Gott verheißt ihm, ich will mit dir gehen, ich will dich behüten auf deinem Weg. Und der Traum der Himmelsleiter hat eine tiefe Bedeutung. Eigentlich ist das eine Vision des tausendjährigen Friedensreiches, wo Himmel und Erde miteinander harmonisch verbunden sein werden. In Epheser 1, Vers 10 lesen wir, dass in dem zukünftigen Zeitalter Gott alles unter die Herrschaft von Jesus Christus stellen wird, was im Himmel ist und was auf der Erde ist. Und der Herr Jesus nahm selber Bezug auf dieses Ereignis, Johannes 1, 51, wo er erkannt als der König Israels sagt, Vers 51, und er spricht zu ihm, zu Nathanael, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, von nun an werdet ihr den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Dann nimmt er Bezug auf den Traum von Jakob. Und wer ist da im Zentrum? Der Menschensohn, der einmal die Weltherrschaft übernehmen wird. Eine Hilfe ist folgendes. Das Wort Leiter, hebräisch Sulam, kann auch Treppe bedeuten. Und er hat nicht einfach eine Holzleiter gesehen zum Himmel, sondern das muss eine Treppe gewesen sein, ähnlich den Treppen bei den babylonischen Stufentürmen. Haben wir die schon gesehen, diese Pyramiden, so wie auch in Mexiko, die haben jetzt das Gleiche, auch von damals vom Turmbau von Babel her. Und das war nicht reine Fantasie, sondern Satan imitiert alles, was Gott tut. Darum haben auch die Heidenvölker Tempel, die genau gleich aufgebaut sind wie die Tempel Gottes in der Bibel. Weil es ja im Himmel einen originalen Tempel gibt. Und Satan hat Zugang zum Himmel. Darum weiß er genau, wie der Tempel aufgebaut ist. Und darum findet man den gleichen Aufbau auch bei den heidnischen Völkern in aller Welt. Nun, dieser babylonische Stufenturm war eigentlich eine Perversion von einem göttlichen Plan. Jetzt, wie mache ich die Verbindung? Erstens fällt uns auf, es heißt hier, Vers 12, und sie, eine Leiter oder eine Treppe, war auf die Erde gestellt und ihre Spitze rührte an den Himmel. 1. Mose 11 sagt uns, die Menschen haben gesagt, wir wollen einen Turm bauen, dessen Spitze an den Himmel reicht. Genau die gleiche Formulierung. Zweitens, Jakob sagt, dies ist die Pforte des Himmels. Vers 17 am Schluss. Nun, Babel, dieser Name wurde bei den Babyloniern folgendermaßen gedeutet. Wir wissen ja, Babel kommt eigentlich aus dem Hebräischen, das wohl die Ursprache war der Menschheit. Und das wird in 1. Mose 11 erklärt, das bedeutet Verwirrung. Wenn man es von Hebräisch Balal herleitet, bedeutet Babel Verwirrung. Aber die Sumerer, die haben das dann als älteste Kultur dort im Nahen Osten, die haben das nach der Sprachverwirrung in ihrer Sprache Babylum genannt. Und schon die Sumerer wussten nicht mehr, was die Bedeutung dieses Wortes ist. Nachher haben die Babylonier den Namen übernommen von den Sumerern und sie haben dann in der akkadischen, babylonischen Sprache das gedeutet als Bab-Ili. Bab heißt auf Akkadisch Tor-Ili, Gottes, des Gottes. Bab-Ili, oder sie haben es auch genannt Bab-Ilani, Tor der Götter. Ilani ist die Mehrzahl Ili, Einzahl, Ilani, Mehrzahl. Und daraus kommt dann die Namensgebung Babylon. In Offenbarung 17,5. Babylon heißt eigentlich Tor der Götter. Wo es dort die katholische Kirche bezeichnet. In Offenbarung 17 und 18. Also, genau diesen Ausdruck verwendet hier Jakob. Das ist die Pforte des Himmels. Bab-Ili, die Pforte Gottes. Und er sieht eine Treppe, die an den Himmel hinaufgeht, so wie diese Stufentreppen auf diesen Türmen. Aber eben die Menschheit in 1. Mose 11 hat das zum Götzendienst pervertiert und auf diese Treppe oben einen Schrein für einen falschen Gott draufgetan. Aber hier in der Vision steht oben Gott. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott Abrahams, deines Vaters und der Gott Isaaks. Und weiter nennt ja Jakob diesen Ort dann Bethel, Haus Gottes. Genauso wie diese Stufentürme mit dem Tempel oben waren Häuser für die falschen Götter. Aber er sieht da, das ist der wahre Stufenturm für den wahren Gott. Und darum nennt er den Ort Bethel, Haus Gottes. Jetzt kommt aber noch etwas dazu in 28,17. Als er erwacht, sagt Jakob, hier ist der Herr an diesem Ort. Und ich habe das nicht gewusst. Wie furchtbar ist dieser Ort? Dies ist nichts anderes als Gottes Haus. Im Neuen Testament wissen wir, Epheser 2, Vers 20, die Gemeinde ist heute das Haus Gottes. Und gibt es auch Leute, die sagen, wie furchtbar ist dieser Ort? Das Haus Gottes ist dann effektiv ein furchtbarer Ort, wenn unser Leben nicht stimmt mit Gott. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum man sich in einer Gemeinde nicht wohlfühlen kann. Es gibt Gründe, wo da ist die Gemeinde schuld. Es gibt Gründe, da bin ich schuld. Aber in der Situation von Jakob, er sagt, wie furchtbar ist dieser Ort. Das war, weil sein Leben nicht in Ordnung war. Dann kann man sich nie in Gottes Haus wohlfühlen. Nun, das ist seine erste Begegnung mit Bethel. Wir sehen, später kommt Jakob, ein ganz anderer Jakob kommt nach Bethel zurück. Das ist Wachstum im Glauben. Wir gehen also weiter. Wie gesagt, Verse 13 bis 16, da haben wir den dritten messianischen Segen von Gott an Jakob. Er umfasst wieder Landverheißung. Jetzt ist interessant. Bethel, wo liegt das auf der Landkarte? Das liegt mitten im heute besetzten, sogenannten besetzten Westjordanland, das jetzt Prozent für Prozent an die Palästinenser abgegeben wird. Da liegt Bethel. Und hier in Bethel sagt Gott, Vers 14, und dein Same, deine Nachkommenschaft soll werden wie der Staub der Erde und du wirst dich ausbreiten nach, also Vers 13 schon, ich bin der Herr, der Gott Abrahams, deines Vaters und der Gott Isaaks. Das Land, auf welchem du liegst, also im Westjordanland, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll werden wie der Staub der Erde und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Doch interessant, ein Punkt im Westjordanland. Und dann sagt Gott, aber nicht nur das gebe ich dir, wo du jetzt liegst, drauf, sondern dann kommt noch dazu, was in alle vier Himmelsrichtungen geht. Das hat eine unwahrscheinliche Explosionskraft, diese Stelle. Und die Einzahl, dein Same oder in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, das ist wieder ein Hinweis auf Christus. Galater 3, Vers 16 sagt das schon bei Abraham. Dein Same, das bedeutet Christus. Wir finden also auch hier wieder Gottes bleibende Treue bei der Untreue von Jakob. Und nun stellt hier in Bethel Jakob einen Stein auf, den er salbt mit Öl. Vier Steine spielen im Leben von Jakob Schlüsselrollen. Ich habe hier auf dem Blatt alle Stellen angegeben. Wir haben doch schon gesehen, verschiedene Brunnen haben in 1. Mose 26 eine Rolle gespielt im Leben Isaaks. Und zwar sind es vier Brunnen. Und hier, und bei Abraham, das kommt dann später auf dem Blatt, da, man hat alle Stellen. Bei Abraham sieht man 4 verschiedene Altäre, spielen Schlüsselrollen. Also es lohnt sich mal, die Patriarchengeschichten zu lesen, im Blick auf die 4 Altäre im Leben Abrahams, die 4 Brunnen im Leben Isaaks und die 4 Steine im Leben Jakobs. Und Gott nennt sich ja immer wieder der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. 4 Altäre, 4 Brunnen, 4 Steine. Also hier die Begegnung mit Gott in Bethel markiert einen ganz wesentlichen geistlichen Abschnitt im Leben Jakobs. Aber jetzt, es ist ein furchtbarer Ort für ihn. Sein Leben ist nicht in Ordnung. Kapitel 29, der Betrüger Jakob wird nun von Laban brutal betrogen. Er bekommt nach 7 Jahren Arbeit, auch Hosea 12, Vers 13 spricht davon, zunächst nicht Rahel, die er liebte, sondern Lea, die ältere Schwester. Und wie das gegangen ist, das habe ich schon angedeutet. Ist wirklich, das ist eine der großen Schockstellen in der Bibel für mich. Nun, Laban sagt, ja, weißt du, das ist bei uns nicht Sitte, dass man zuerst die jüngere Tochter gibt. Zuerst kommt die Älteste dran und du kannst die andere auch noch haben. Du kannst einfach noch weitere 7 Jahre hier arbeiten. Aber du kriegst sie gerade, jetzt mach mal die Hochzeitswoche fertig mit Lea und dann kriegst du Rahel. So ist es gegangen. Also schon ein bisschen eine andere Moral, als wie wir uns das wünschen würden. Nun, 29, 31 bis 35, da sehen wir, der Herr sieht nun dieses Problem der Polygamie. In Vers 30 lesen wir, Jakob liebte auch Rahel mehr als Lea. Also man kann nicht sagen, dass Lea keine Liebe bekommen hätte, aber Rahel hatte den ersten Platz. Und nun Vers 31, und als der Herr sah, dass Lea gehasst war, da öffnete er ihren Mutterleib, Rahel aber war unfruchtbar. Gehasst bedeutet hier nicht, dass er sie hasste, sondern dass sie weniger geliebt war. Das ist nützlich, denn im Lukas-Evangelium sagt der Herr, wenn jemand mir nachfolgen will und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Brüder und auch seine Frau, der kann nicht mein Jünger sein. Nun, dann sagen die, die Probleme haben in der Familie, die sagen, toll, das kann ich sehr gut erfüllen. Dann bin ich ein guter Jünger. Aber das heißt, hassen heißt dort weniger lieben als den Herrn. Das heißt, der Herr muss vor der Verwandtschaft und selbst vor der Ehefrau den ersten Platz haben. Also, das sehen wir sehr schön aus dieser Stelle, wie der Ausdruck hassen relativ sein kann. Aber der Herr sieht das Problem und darum macht er Lea fruchtbar und Rahel ist unfruchtbar. Rahel, der Herr gibt also Lea als Kompensation Kinder, weil sie weniger geliebt ist. Da kommen Ruben, Simeon, Levi und Juda auf die Welt. Kapitel 30, 1 bis 8. Die eifersüchtige Rahel kompensiert ihre Kinderlosigkeit durch den Trick ihrer Urgroßmutter Sarah. Sie bekommt keine Kinder. Er muss ihr ein bisschen nachhelfen. Wie hat das Großmami gemacht? Sie hat gesagt, Abraham soll jetzt noch die Magd Hagar heiraten, dann wird das Kind zugerechnet. Ja, und Rahel hatte ja von ihrem Vater eine Magd bekommen, die gibt sie jetzt, die Sklavin Bilha, gibt sie nun Jakob zur Frau und aus dieser Ehe kommen dann Dan und Naphtali auf die Welt. Es gab ein Gesetz damals im Alten Orient, ich habe hier hingewiesen auf die Hammurabi-Gesetze aus dem 18. Jahrhundert und auch die Nuzi-Texte aus dem 15. Jahrhundert. Bei Unfruchtbarkeit der Frau konnte ihr mit ihrer Einwilligung eine Sklavin als Nebenfrau zur Seite gestellt werden. Und dann konnten die Kinder quasi der unfruchtbaren Herrin zugerechnet werden. Aber eine Frau ohne Ehevertrag, die galt nie als Ehefrau. Also auch bei dieser ganzen polygamen Gesellschaft damals. 30 Vers 9 bis 13. Lea bekommt nach 4 Kindern keine weiteren mehr. Interessant. Das brauchte gar keine Verhütung. Plötzlich nach 4 war es fertig. Die haben nichts gemacht. Sie hörte auf. Für eine Zeit übrigens nur. Plötzlich wurde sie dann doch wieder fruchtbar. Also Gynäkologie ist schon ein ganz kompliziertes Gebiet. Und nun wendet sie den gleichen Trick an mit ihrer Sklavin, den sie von Papa Laban bekommen hat, und gibt Zilpa dem Jakob zur Frau bei. Aus dieser Ehe kommen dann Gad, die Stammväter Gad und Aser auf die Welt. Aber nach einiger Zeit, 14 bis 21, bekommt Lea doch wieder Kinder. Issachar und Sebulon und sogar noch ein Mädchen, jetzt endlich ein Mädchen in der Familie. Dina. Dann wird erzählt, wie Ruben geht so ein bisschen hinaus in die Natur und dann findet er Dudaim. Das sind Liebesäpfel. Die bringt er nach Hause und da gibt es so ein Handel zwischen Rahel und Lea um die Liebesäpfel. Diesen Aberglauben gab es schon damals. Ich habe ihn gerade wieder gefunden, es gibt ihn heute noch in Tadschikistan. Also Aberglaube hat ein langes Leben. Und zwar gab es die Auffassung, die abergläubische Auffassung, dass Dudaim die Fruchtbarkeit fördern könnten. Und wir sehen, wie unter diesen Frauen Jakobs solche abergläubische Ideen immer noch kursierten. Obwohl in dieser Familie eigentlich Gott, der wahre Gott, bekannt war. Das hat aber nichts genützt. Und es ist so schön, in Kapitel 30, 22 bis 24 lesen wir dann, wie Rahel plötzlich, aber aufgrund von ihrem Gebet, nicht durch Liebesäpfel, auch fruchtbar wird und sie gebiert Josef. Spätere Nummer 2 von Ägypten. Josef, der, wie wir noch sehen werden, später das Erstgeburtsrecht bekommen sollte. Also wieder nicht der Erstgeborene, auch da nicht. Sondern Josef sollte das dann werden. Und wenn wir die Geschichte so durchlesen, das ist eine tragische Geschichte. Aber trotz all der Eifersüchteleien dieser Frauen, kommt in ihrer Namensgebung echter Glaube an Gott zum Ausdruck. Denn die haben jedes Mal, wenn sie ein Kind bekommen haben, haben sie sich überlegt, wie soll das Kind heißen. Und sie haben sich wirklich Dinge überlegt, wo man merkt, einmal sagt sie, der soll Juda heißen, ich will den Herrn preisen. Oder der soll so und so heißen, jetzt soll das und das geschehen. Man sieht, es ist eine Beziehung zu dem einen wahren Gott bei diesen Frauen da. Trotz all diesen Negativen, trotz all dieser Streitigkeiten und Eifersüchteleien. 30, 25 bis 43, nach der Geburt von Josef, will Jakob jetzt endlich zurück nach Kanaan. Aber es geht doch nicht so schnell. Laban wird nun von Gott benutzt, dass er zuerst Jakob reich machen muss. Und das trotz dauernden Vertragsänderungen. Es war so, er sagte zu Jakob, sag mir, was willst du für einen Lohn, wenn du jetzt weiter arbeitest bei mir? Dann sagt Jakob, ja, ich will keinen Lohn. Wir können es ja einfach so machen. Wenn ich deine Herde hüte, all die Jungen, die so gesprenkelt und gefleckt sind, die bekomme ich. Und die anderen kannst du für dich haben. Und wenn man denkt, dass im Nahen Osten normalerweise die Schafe weiß sind und die Ziegen schwarz, dann war es toll für Laban. Ja, da kriegt er ein paar wenige Tiere und der Rest alles gehört mir. Das ist gar kein Lohn. Und er geht darauf ein und dann was geschieht? Ja, das wäre eine Freude gewesen für Mendel, der die Zuchtgesetze entdeckt hatte. Plötzlich gibt es so viele Gefleckte und Gescheckte und alles Mögliche. Alles kriegt Jakob. Hört ihm, er kann das schön eine Herde für sich auf die Seite tun. Nun, Laban denkt, jetzt muss ich ein bisschen ändern. Und dann ändert er wieder den Vertrag. Also gut, machen wir es so. Und sobald es wieder geändert hat, kommen die Mendelschen Gesetze ganz anders zum Tragen. Und alles jedes Mal zum Vorteil von Jakob. Der Mann wird immer reicher. Aber Jakob ist immer noch Jakob. Und dann wendet er ganz unwissenschaftliche Züchtungstricks an. Dann nimmt er verschiedene Zweige, Stecken von Bäumen. Dann schnitzt er die so zu, die Haut weg, dass sie ganz weiß sind. Tut sie an die, und will damit die Herde besonders brünstig machen. Also war so ein, dachte ein ganz ausgefeilter Züchter, aber all die Tricks, die nützen nichts. Es war allein die Hilfe von Gott, dem Allmächtigen, der die ganze Züchtung immer so geleitet hat, dass alles zugunsten von Jakob kommt. Jakob steht unter dem Segen Gottes und schließlich wird er immer reicher. Ich lese 30, Vers 43. Vers 42. Also wurden die Schwächlichen dem Laban und die Kräftigen dem Jakob. Und der Mann breitete sich sehr, sehr aus. Und er bekam viele Herden und Mägde und Knechte und Kamele und Esel. Und er hörte die Worte der Söhne Labans, welche sprachen: Jakob hat alles genommen, was unserem Vater gehörte. Also Gott hat es so geführt, dass Jakob nun gesegnet werden musste durch den Betrüger Laban. Aber in dieser ganzen Familiengeschichte sehen wir Gottes Urteil und Fluch über die Polygamie, die Vielweiberei. Die hatte ja, die finden wir zum ersten Mal in der Bibel bei dem gottlosen Mörder Lamech in Kapitel 4, Vers 19. Bei ihm heißt es zum ersten Mal, Lamech nahm sich zwei Frauen. Und die Geschichte von Jakob ist wirklich ein ganz schlagender Beweis, wie, was für ein Fluch die Polygamie ist und was das die Familie in Streitigkeiten hineinführt. Aber die Realität ist heute noch da. Nicht in Europa, aber in den Missionsländern. Und ich war ja im Oktober in Tadschikistan und dann dort in der Gemeinde ist jetzt einer zum Glauben gekommen, der hat zwei Frauen. Was soll man jetzt mit dem machen? Und es ist ganz tragisch, wie das geht. Die leben da nicht so zusammen, sondern er lebt bei seiner Lieblingsfrau mit den Kindern und dann gibt es dort ein Haus, an einem ganz anderen Ort, da lebt die andere Frau mit ihren Kindern und er macht dann immer so Besuch, oder? Und solche, die noch mehr Frauen haben, die machen dann von einem Haus zum anderen, machen sie Besuch. Das ist Katastrophe. Und dann kommen die Leute zum Glauben. Und jetzt, was soll man mit denen? Also das Problem ist nicht nur damals gewesen, sondern das Problem ist ganz konkret heute da. Auch in Afrika kommt einer zum Glauben, hat 10 Frauen. Was macht man damit? Nun, oft haben Missionare früher noch mehr dann gesagt, ja gut, er muss jetzt alle wegschicken, bis auf die erste. Das ist gemacht worden. Und was ist dann geschehen? Oft, die anderen Frauen sind sozial völlig chancenlos da und viele sind dadurch in die Prostitution gefallen. Das ist nicht der Weg. Es sind ja Ehen. Niemand kann sagen, Jakob lebte in der Hurerei. Hurerei ist Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Aber sie hatten mehrere Ehen. Und so müssen die ihre Frauen behalten. Aber sie können natürlich nicht dann in Gemeinden Ältesten Verantwortung übernehmen. Denn in 1. Timotheus 3 heißt es, ein ältester Mann einer Frau. Und da kann man nicht einen benutzen mit 10 Frauen, das ist klar. Das Zeugnis nach außen kann nicht so vertreten werden. Aber das ist ein Problem, das gab es damals und das gibt es noch heute. Ja, aber heute gibt es ein ähnliches Problem bei uns. Die haben die Frauen einfach nacheinander, nicht miteinander. Ja. Gut, und was macht man, wenn zum Beispiel der Nummer 1 von Deutschland zum Glauben kommt? War 4-mal verheiratet. Und er hat vor kurzem gesagt, das sei der Grund, warum er nicht Mercedes fährt, sondern Audi. Audi hat 4 Ringe hinten drauf. Gut, aber das ist die konkrete Situation, mit der die Gemeinde heute konfrontiert ist. Und da muss man Stellung nehmen und man kann sagen, wirklich, Polygamie ist ein furchtbarer Fluch und Gott hasst das. Aber wir können das nicht der Unzucht gleichstellen. Und man kann nicht sagen, die müssen jetzt die Frauen wegschicken. Gut, jetzt kommen wir zu Kapitel 31. Jetzt kommt plötzlich Gottes Befehl an Jakob, er soll aufbrechen. 31,3. Und der Herr sprach zu Jakob: Kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft und ich will mit dir sein. Nach 20 Jahren sagt Gott jetzt, jetzt ist die Zeit, ins Land der Väter zurückzukehren. Und wir sehen in der Geschichte Jakobs vorgeschattet die Geschichte Israels. Das Volk Israel wurde wegen seiner eigenen Untreue. Und sie haben, so sagt es Petrus, den Gerechten verleugnet und den gefordert, der ein Mörder war. Also ganz dramatisch, so steht es in Apostelgeschichte 2, Vers 14. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mann, der ein Mörder war, geschenkt würde. Den Urheber des Lebens aber habt ihr getötet. Sie haben den Messias verleugnet und dadurch ist das jüdische Volk zerstreut worden unter die Völker, verjagt aus Kanaan. Und sie haben tragische Dinge unter den Völkern erlebt. Und dann kam der Ruf Gottes, gehe zurück, kehre zurück in das Land deiner Väter. Ab 1882 ist die erste Einwanderungswelle von Juden aus Russland gekommen. Und es sind weitere gefolgt. Das 20. Jahrhundert ist wirklich das Land der Rückführung. Gewissermaßen nicht nach 20 Jahren, sondern nach 2000 Jahren kommt so die Rückführung des jüdischen Volkes ins Land der Väter. Also wegen Untreue aus dem Land vertrieben, mussten sie lange unter den Heiden weilen, um schließlich in der Endzeit ins Land zurückzukehren. Aber Jakob kam dann nach Kanaan und die große Drangsalszeit, diese große Hungersnot, wo sie nach Ägypten runter müssen, das kommt erst. Aber da muss er zuerst ins Land gehen. Die Drangsal, die große Drangsal wird auf Israel im Land noch Erfüllung finden. 31,4 und folgende, da sehen wir, wie Jakob über die Zeit bei Laban spricht. Und es wird eigentlich deutlich, wie Jakob all das Leid und all die Ungerechtigkeiten als Zucht Gottes akzeptiert. Er beugt sich darunter. Wir finden dort keine Verbitterung Jakobs gegen Gott, sondern wir sehen, Jakob akzeptiert das, ich stehe unter der Zucht Gottes. Und das ist eine ganz wichtige Sache in der Weiterentwicklung für Jakob. Aber die weiteren Verse, besonders 20 und 21, zeigen, Jakob hat immer noch zu wenig Glauben und er gehorcht Gott, aber er flieht nachts. So eine Nacht- und Nebelaktion haut er mit seiner ganzen Familie ab. In 31,19 30 bis 37 lesen wir, dass Rahel die Hausgötzen, die Teraphim, stahl und so ging die Familie ab. Und als dann das Laban merkt, die sind alle davon, und er merkt, die Hausgötzen sind gestohlen, da jagt er ihnen hinterher, bis er sie erwischt. Aber Gott erscheint im Traum dem Laban und sagt, tui dem Jakob ja nichts an. Laban steht unter dem Schrecken Gottes. Er hätte sich natürlich gerne gerecht. Und dann sagt er, warum hast du meine Hausgötzen gestohlen? Wir fragen uns so als Europäer heute, warum haben die so ein Zeugs daraus gemacht aus diesen Hausgötzen? Nun, aus der Archäologie wissen wir nun Folgendes. Die Texte aus dem 2. Jahrtausend vor Christus zeigen, wer die Hausgötzen besitzt, hat Anrecht auf das Erbe. Rahel hat die also geklaut. Und damit hat sie das juristische Recht dem Jakob gegeben, dass er den ganzen Besitz von Laban erben darf. Darum diese Dramatik und diese Aufregung da. Und dann sagt Jakob, wusste er nichts davon. Und sagt er, ja du Laban, du kannst alles durchsuchen. Wer, bei wem die Götzen sind, der soll sterben. Seine Lieblingsfrau Rahel saß auf dem Kamel und sagt, Du entschuldigst mich, Papa, dass ich nicht runterkommen kann. Es ergeht mir nach der Weiberweise. Ja, also das wissen die Frauen, was das ist. Und es war damals ein bisschen komplizierter, gab noch nicht so gute Einrichtungen wie heute. Und sie saß auf dem Teraphim oben. Er findet nichts und muss sich begnügen. Er macht einen Vertrag, ein Abkommen mit Jakob. Und Vers 45 das wird besiegelt mit einem Stein. Und Jakob nahm einen Stein und richtete ihn auf als Denkmal. Und da wird das Bündnis geschlossen mit Laban. Wir finden hier Jakobs zweiten Stein, der wieder zeigt, Gott war treu bis zu diesem Zeitpunkt. Durch all die Untreue von Jakob hindurch, Gott schützte Jakob und hat sogar dazu beigetragen, dass Laban einen Bund schließt mit Jakob. Kapitel 32. Nun, Jakob ist auf dem Weg nach Kanaan. Und jetzt muss er ja damit rechnen, dass er Esau begegnet. Er hat furchtbare Angst. Jetzt nach 20 Jahren seinem Bruder wieder zu begegnen. Wenn der mich umlegt. Aber Gott ist so gut und lässt ihn eine Vision sehen. Vers 1. Und Jakob zog seines Weges und es begegneten ihm Engel Gottes. Und Jakob sprach, als er sie sah, dies ist das Heerlager Gottes. Und er gab jenem Ort den Namen Machanaim. Machane heißt auf Hebräisch Lager, Heerlager. Machanaim ist ein Doppellager. Er hat also zwei Divisionen Engel gesehen dort. Gott macht Jakob Mut und zeigt ihm, du musst keine Angst haben. Geh zurück, die Engelmacht, meine Engelmächte stehen auf deiner Seite. Aber Jakob hat immer noch Angst, trotzdem, und vertraut immer noch auf seine Tricks, wie wir in diesem Kapitel sehen. Hat dann wieder ganz schlau eingerichtet, wie er da sich mehr Sicherheit verschaffen könnte vor Esau. Immer noch ist er der Trickser, der Gottes Macht noch mit seiner eigenen Schlauheit nachhelfen will. Aber positiv wieder, zusätzlich kommt auch sein Vertrauen zu Gott im Gebet zum Ausdruck. Vers 9, herzbewegend, und Jakob sprach, Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak. Herr, der du zu mir geredet hast, kehr zurück in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, und ich will dir wohltun. Ich bin zu gering all der Gütigkeiten und all der Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Denn mit meinem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen, und nun bin ich zu zwei Zügen geworden. Rette mich doch von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, und so weiter. Also herzbewegend, wie er merkt, ich habe Güte Gottes erlebt und das überhaupt nicht verdient. Also er vertraut und trotzdem hat er Angst. So genau wie wir. Wir vertrauen und irgendwie haben wir dann da vielleicht doch immer noch Angst. Und dann das eigenartige Erlebnis in Peniel, 22 bis 32. Jakob steht auf in der Nacht und dann begegnet er einem fremden Mann und der fällt ihn an und kämpft mit ihm in der Nacht. Aber dieses Ereignis markiert nun die große geistliche Wende im Leben Jakobs. Dieser Mann kämpft, aber überwindet Jakob nicht. Schließlich sagt der Mann, lass mich los, ich muss jetzt gehen. Jakob sagt, was ist dein Name? Er sagt ihm den Namen nicht. Aber er sagt zu Jakob, du sollst jetzt nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Vers 28. Da sprach er, nicht Jakob soll hinfort dein Name heißen, sondern Israel. Israel heißt Kämpfer Gottes. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und hast obgesiegt. Und dann segnet dieser Fremde Jakob und er geht. Aber Jakob wird unheilbar verletzt. Und zwar nicht irgendwo, sondern in der Hüfte. Jakobs männliche Kraft wird unheilbar verletzt, damit er lernt, nur noch von Gottes Segen abhängig zu sein und nicht mehr von seiner Kraft und seinen Tricks. Und jetzt bekommt er den Namen Israel, Kämpfer Gottes, anstatt Jakob, Betrüger. Und er hält hier den vierten messianischen Segen in Vers 29. Also, er hat mit Gott gekämpft. Und Gott wollte ihm damit zeigen, jetzt, wo Jakob unheilbar verletzt wird und eigentlich ein schwacher Mann wird, jetzt ist er zum Sieger geworden. Das erinnert ganz an 2. Korinther 12, wo Paulus sagt, der so ein Leiden hatte und gesund werden wollte, und der Herr sagt zu ihm, lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Und das musste Jakob erleben. Jetzt wird er zum Sieger, indem er nicht mehr auf seine Kraft vertrauen kann. Das bringt die Wende. Peniel heißt Angesicht Gottes, weil er hier Gott begegnet war in der Nacht. Kapitel 33, das kommt nach der Pause. Wir kommen zu Kapitel 33, wo Jakob nun Esau tatsächlich nach 20 Jahren begegnet. Aber seine Haltung gegenüber seinem Bruder Esau ist kriecherisch, beschämend. Und schließlich geht er gar nie nach Edom zu Esau. Er trifft ihn da im Vorfeld und sagt, ja, ich kann nicht so schnell gehen. Und Esau sagt, ja, ein paar Soldaten von mir könnten ja mit dir gehen. Nein, schon gut, es geht schon ohne. Und dann geht Jakob einfach ins Land Kanaan und er hat nichts mehr zu tun mit Esau. Aber sehr schleichend und kriecherisch spielt er seinen Bruder hoch. Es ist beschämend. Es ist wieder ein Tiefpunkt so in seinem Leben. Und schließlich kommt in Vers 17 Jakob nach Sukkot. Dort baut er sich ein Haus und seinem Vieh macht er Hütten. Er siedelt sich dort an, dann geht er nach Sichem, dort kauft er noch ein Feld, aber er geht nicht nach Bethel. Nach Bethel, diesem wichtigen Ausgangspunkt, wo Gott ihm so eindrücklich begegnet ist im Haus Gottes. Da kehrt er nicht wirklich nach Hause. Wir haben doch so schön gesungen vorhin in diesem Lied, wie in all dieser Unstabilität des Lebens, wie wir in Gott wirklich Zuflucht, Sicherheit und Festigkeit, ein Nachhausekehren finden. Nun kann man sagen, Jakob ist zwar nach Kanaan gekommen, aber nicht nach Bethel, ins Haus Gottes, zurückgekehrt. Und das führt uns dann zu Kapitel 34. Dort lesen wir von Dina, diesem einzigen Mädchen in der Familie, war natürlich etwas, nicht der Hahn im Korb, aber das Huhn im Korb, kann man sagen. Ein besonderes Mädchen. Und da lesen wir, und Dina, die Tochter Leas, die sie dem Jakob geboren hatte, ging aus, die Töchter des Landes zu sehen. Dina geht aus. Sie interessiert sich so für die Aufmachung der heidnischen Frauen. Vielleicht gibt es gute Tipps. Und da begegnet sie Sichem. Und der ist verknallt bis über die Ohren. Sichem verliebt sich in diese Dina und vollzieht mit ihr vorehelichen Geschlechtsverkehr. Das gibt ein Drama in der Familie. Es ist interessant, wie der Geschlechtsverkehr hier bezeichnet wird. Schwächen. Sie wurde geschwächt. Kapitel 34, Vers 2. Das heißt, durch vorehelichen Geschlechtsverkehr wird eine Frau in ihrer Würde geschwächt. Das ist ganz interessant, die Bibel spricht ganz mit Selbstverständlichkeit über Schwächen. Dann Vers 5 heißt es, sie ist entehrt worden. Eine Frau verliert dadurch etwas von ihrer Würde. Stärker noch ausgedrückt wird es in Kapitel 34, Vers 7. Es ist da eine Schandtat in Israel verübt worden. Interessant, diese Großfamilie wird bereits als Israel jetzt bezeichnet, mit diesem neuen Namen aus Peniel. Und die Brüder sagen, sind empört, dass ihre Schwester wie eine Hure behandelt worden ist. Also für sie ist ganz klar, vorehelicher Geschlechtsverkehr, wenn auch Sichem verliebt war, das war Hurerei. Es ist so wie mit der Magie. Es gibt weiße Magie und es gibt schwarze Magie. Aber beides hat genau die gleiche Quelle. Beides ist Okkultismus und kommt aus dem Reich der Schlange. Und so gibt es auch Hurerei mit Liebe und Hurerei ohne Liebe. Aber es ist beides Hurerei. In 5. Mose 22, Vers 21 finden wir eine ganz interessante Stelle. Ich werde da ein bisschen ausführlicher aus dem Grund, weil heute wird auch in evangelikalen Kreisen manchmal die Frage aufgeworfen, ob wirklich voreheliche Geschlechtsbeziehungen, ob das wirklich Sünde sei. Nun, 5. Mose 22, Vers 21 macht deutlich, eine Frau, die geheiratet hat, und es wird nachher deutlich, sie ist nicht als Jungfrau in die Ehe gegangen. Da wird ganz eindeutig dort gesagt, sie hat gehurt. Also voreheliche Geschlechtsverkehr wird mit Huren übersetzt. Dort mit Huren beschrieben im Hebräischen. Die griechische Übersetzung, die Septuaginta, die ja oft im Neuen Testament zitiert wird, erwähnt dann, braucht dort das Wort ekporneio. Und das heißt nicht nur Hurerei begehen, die Porneia. Ekporneio heißt sogar sich der Hurerei ergeben. Ganz stark. Und darum all die neutestamentlichen Stellen wie 1. Korinther 6, Vers 18, Galater 5, Vers 19 und, wo das Wort Porneia, Hurerei vorkommt. Wir kennen das von Pornografie. Das Wort bezeichnet einfach außerehelichen Geschlechtsverkehr von welcher Art auch immer. Also auch Homosexualität wird mit dem gleichen Begriff auch beschrieben. Es ist einfach außerehelich. Vielleicht hilft auch noch Johannes 4, Vers 18. Der Jesus begegnet dort einer Frau im Konkubinat, die Samariterin am Brunnen. Da sagt ihr, 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. 5-mal verheiratet und jetzt im Konkubinat. Aber der Herr sagt, er ist nicht dein Mann. Das zeigt deutlich, dass auch damals zwischen Konkubinat und Ehe, die mit einem Vertrag vollzogen wurde, ganz deutlich unterschieden wird. Ich habe dann noch 3 Stellen aufgeführt, Sprüche 2, Vers 17, Hesekiel 16, 8 und Malachi 2, Vers 18, wo in allen Stellen gesprochen wird über ein Bündnis. Die Ehe wird vollzogen mit einem Bündnis, ein Vertrag zwischen Mann und Frau. Also nicht irgendwie einfach ein Zusammenkommen. So. Also es ist, so kann man das sehr deutlich vom biblischen Text her beweisen und herleiten, wie Gott die Moral sieht. In 1. Mose 34, 13 bis 30 sehen wir dann, wie Jakobs Söhne entsetzt über diese Untat die Hinterlist ihres Vaters weiterführen. Und zwar mit einem ganz neuen Element, das wir bei Jakob nie gefunden haben, Gewalt. Die haben dann diesem Sichem und seinen Angehörigen gesagt, ja gut, also, aber wenn du die jetzt wirklich heiraten willst, dann müsst ihr euch alle beschneiden lassen. Also das geht nicht, wir können nicht mit euch eine Beziehung eingehen ohne Beschneidung. Und die sind bereit, natürlich, machen wir schon. Die waren sehr stolz, dass dieser Diener nun da in ihre Familie reinkommt. Alle haben sich beschneiden lassen. Und dann sind sie auf sie losgegangen mit dem Schwert. Gerade in dem Moment, wo sie, das ist eine Operation. Wo die Männer alle geschwächt waren, kommen sie mit dem Schwert und schlagen die tot. Und eine führende Rolle haben dabei gespielt Simeon und Levi. Über sie kommt dann später ein Fluch. In den Segensverheißungen von Jakob 49, Kapitel 49, da distanziert er sich ganz klar der Vater von dieser Gewalttat von Simeon und Levi und bringt über sie einen Fluch, den Fluch der Zerstreuung. Aber eindrücklich ist, Levi soll einmal ein zerstreuter Stamm sein. Und später wird in der biblischen Geschichte dieser Fluch in einen Segen verwandelt. Wer die Geschichte vom goldenen Kalb kennt, weiß doch, dass der Stamm Levi in dieser Sache Widerstand geleistet hat. Die haben sich da nicht von dieser tollen Musik mitreißen lassen, dieser Fete, die da abgezogen worden ist. Und die haben sich ganz klar entschieden gegen den Götzendienst gestellt. Und Gott bringt über sie einen Segen, dass dieser Stamm der Priesterstamm werden soll, anstatt der Erstgeborenen. Und der Priesterstamm, das sieht man später, zum Beispiel Josua 20 und 21, sollte nicht im Land Kanaan ein spezielles Territorium bekommen, sondern die sollten ganz zerstreut ein paar Städte haben im ganzen Land Kanaan. Also Levi wurde zerstreut, aber es wurde umgewandelt in Segen, weil er zerstreut war, um gerade den Priesterdienst für Gott ausüben zu können. Das ist schon gewaltig, wie Gott Fluch in Segen umwandeln kann. Nun, nach diesem traurigen Kapitel 34, da sieht Jakob sich gezwungen, von diesem Ort wegzugehen, wegen diesem miesen Ruf, den ihm seine Söhne eingehandelt haben. Vers 30. Er wird gezwungen, nach Bethel zu gehen. Und gerade da kommt Kapitel 35, Vers 1. Und Gott sprach zu Jakob, mache dich auf, ziehe hinauf nach Bethel und wohne daselbst. Und mach daselbst einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohest. Nach dieser traurigen Geschichte geht nun Jakob endlich nach Bethel, damit der Kreis so geschlossen wird. Nun, in Sichem hat er auch einen Altar, 33, Vers 20, aber Gott ist ihm dort nicht erschienen. Und wir sehen, Gott erscheint dann in Bethel. Und erscheint ihm hier, wo er auch den Aufruf gibt, jetzt nach Bethel zu gehen. Die Reaktion ist interessant. Vers 2. Da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren. Tut die fremden Götter hinweg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Und wir wollen uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen. Und ich werde daselbst einen Altar machen, dem Gott, der mir geantwortet hat am Tag meiner Drangsal und mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gewandelt bin. Interessant, Jakob soll jetzt nach Bethel gehen, an diesen schrecklichen Ort, wo er gesagt hat, wie furchtbar ist dieser Ort, das muss das Haus Gottes sein. Jetzt geht er dorthin, aber er merkt, ich gehe nicht an diesen schrecklichen Ort. Einfach so. Zuerst muss die ganze Familie aufräumen. Das ist interessant, er ruft also auf, jetzt müssen wir all diesem Aberglauben und Götzendienst und Okkultismus in unserer Familie, müssen wir Schluss machen. Und das hat auch Wirkung. Vers 4. Und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand und die Ringe, die in ihren Ohren waren. Und Jakob vergrub sie unter der Terebinte, die bei Sichem ist. Die haben aufgeräumt, bis auf die Ohrenringe. Und Vers 5, und sie brachen auf. Und der Schrecken Gottes kam über die Städte, die rings um sie her waren, sodass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. Und dieses entschiedene Aufräumen, indem er einen besonderen Schutz über diese Großfamilie kommen lässt. Das ist Gottes Antwort. Nun, in den Versen 6 bis 15 sehen wir, wie Jakob wieder einen Altar baut und Gott erscheint jetzt dem Jakob in Bethel, gibt ihm hier den fünften messianischen Segen und hier wird sein Name Israel noch einmal bestätigt. Vers 10. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob, dein Name soll hinfort nicht Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und er gab ihm den Namen Israel, Gottesstreiter. Also hier wird diese Wende, die wir schon in Peniel gefunden haben, aber es gab immer wieder Rückfälle, nochmals bestätigt. Wir sehen, das geistliche Leben von Jakob ist nicht einfach schwarz-weiß. Das war irgendwie dunkel, dann kam die Wende in Peniel und dann ist alles weiß. Nein, sondern es gab Rückfälle, aber wieder Neuausrichtung. Und hier wird sogar in der Familie wirklich gründlich aufgeräumt. Und nochmals, du bist nicht mehr Jakob, dieser Betrüger, du bist Israel. Und das verpflichtet, der Name verpflichtet. Aber dann, auf dem Weg 16 bis 20 nach Bethlehem, stirbt Rahel bei der Geburt des zweiten Kindes, bei der Geburt von Benjamin. Benjamin, der dann auch in der weiteren Geschichte von Jakob eine wichtige Rolle spielen sollte. Tragisch, jetzt verliert Jakob seine erste Liebe, Rahel. Und was macht ihr hier in Vers 20? Und Jakob richtete über ihrem Grab ein Denkmal auf. Das ist das Grabmal Rahels bis auf diesen Tag. Das ist der vierte Stein Jakobs in seinem Leben, das wieder so eine Station markiert. Dann kommen zwei ganz traurige Verse, 21 bis 22. Ruben, der Erstgeborene, der Älteste, begeht Hurerei mit einer der Frauen von Jakob, mit Bilha. Das ist verrückt. Wo steht das? Eine gläubige Familie. Da kommt es zu diesem Inzest. Aber deswegen verliert Ruben definitiv sein Erstgeburtsrecht. Das liest man auch in der Segensprophetie, 1. Mose 49, wo der sterbende Jakob noch zu jedem der Söhne etwas sagt. Eine ganz dramatische Szene, der alte Mann da, umringt von seinen erwachsenen 12 Söhnen, und jedem schaut er gewissermaßen ins Gesicht und sagt etwas. Kann man die einen Gesichter, hätte man damals aufleuchten sehen, und andere ganz finster. Ruben muss ganz finster reingeschaut haben, als er sagt, Vers 3, 49,3, Ruben, mein Erstgeborener bist du, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke. Da hat er wahrscheinlich geleuchtet noch. Vorzug an Hoheit und Vorzug an Macht. Überwallend wie Wasser sollst du keinen Vorzug haben, denn du hast das Lager deines Vaters bestiegen. Da hast du es entweiht, mein Bett hat er bestiegen. Du musst dir vorstellen, wie die ganze Szene abgelaufen ist. Das ist ergreifend. Ruben verliert das Erstgeburtsrecht. Und wer bekommt es? Josef. Wieder nicht der Älteste, sondern ein Jüngerer bekommt es. Wir werden zwar dann später noch sehen, im Verlauf von 1. Mose, wenn wir 49 sind, dass eigentlich das Erstgeburtsrecht sogar eine Aufteilung erfuhr, dass auch Levi einen Teil bekam und auch Judah. Ich werde dann erklären, was das Erstgeburtsrecht alles genau umfasst, nämlich Priesterdienst, Herrschaft und doppeltes Erbe. Und wir werden dann sehen, Josef bekam das doppelte Erbe. Darum hat Josef zwei Stammesanteile bekommen, das Stammesanteil von Manasse und Ephraim. Und Judah sollte der Königsstamm werden, aus dem der Messias kommt, und Levi sollte der Priesterstamm werden. Aber wesentlich unter den Söhnen war dann eben Josef, der den Vorzug speziell hatte. Gut, und dann 35, Vers 27 bis 29, da kehrt Jakob zurück zu Isaak. Das muss auch eine Begegnung gewesen sein. Der alte Jakob kehrt zurück zu dem uralten Isaak. Und schließlich 180-jährig stirbt Isaak und wird dann von Jakob und Esau begraben. Wir kommen zu Kapitel 36. Da wird beschrieben, wie die Nachkommenschaft von Esau sich entwickelt hat. Auch da sehen wir wieder, Jakobs Nachkommen lebten noch so als Beduinen, während Esaus Nachkommen schon sehr früh zu einem Fürstentum und auch früher zu einem Königtum aufstiegen, früher als Israel. Aber ähnlich war es mit Kain, der hat eine große Hochkultur aufgebaut, während sein Bruder Seth, von dem wird nichts Besonderes gesagt, als dass er die Beziehung mit Gott lebte. Ham war auch der Sohn, der am frühesten eine Hochkultur aufgebaut hatte, früher als Sem, auch als Japhet. Und wir haben auch gesehen, bei Ismael war es so, in 1. Mose 25, viel schneller ging da der Aufstieg, Aber wir können sagen, Gottes Wachstum geht immer langsamer, aber es währt länger. Gott langsamer, oft, aber es währt länger. Es gibt ein holländisches Sprichwort, das heißt, früh reif, früh verwelkt. Ja. Das zeigt uns auch, wir müssen nicht die Jugend zwingen, die Kinder zwingen, schnell reif zu werden, sondern ihnen Zeit lassen. Was ist passiert? Ist der Sturm ausgegangen? Ja, wirklich. Also so kurz kann ich das schon halten. Also wir müssen die Jugend nicht schnell zu Erwachsenen fördern. Sie sollen wirklich Kind sein, sich gesund entwickeln, eben auch an kindlichen Dingen Freude haben. Aber unsere Kultur will die Kinder zwingen, schnell reif zu werden. Und auch die sexuelle Entwicklung wird forciert auf ganz dramatische Art und Weise durch aggressive Dinge in den Medien und in der Reklame. Aber da kann man auch denken an den Refrain im Hohenlied. Der Refrain im Hohenlied kommt dreimal vor. Das ist ein Liebeslied von 8 Kapiteln. Aber Sulamit, die Geliebte, sagt dort dreimal zu den Mädchen von Jerusalem: Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, dass ihr nicht wecket, noch aufwecket die Liebe, bis es ihr gefällt. Und zwar sagt sie, ich beschwöre euch bei den Gazellen und bei den Hirschkühen, dass ihr sie nicht aufweckt. Gazellen und Hirschkühe, da braucht es nicht viel, dass die aufgeschreckt werden. Und sie sagt, ich beschwöre euch bei den Gazellen und bei den Hirschkühen, dass ihr die Liebe nicht schnell aufwecket, bis es ihr gefällt. Das ist genau ein Vers, der ganz deutlich sagt, nicht die Entwicklung schnell fördern und in dieser Richtung drücken. Da sollten wir auch ein Gegengewicht geben, damit eben die Menschen sich gesund und normal entwickeln. So wie wir das sehen bei den Auserwählten Gottes. Ihr Wachstum ging ein bisschen langsamer, aber es hielt dann länger. Und es war nicht so wie bei Esau und anderen, früh reif, früh verwelkt. Ab Kapitel 37 geht ja eigentlich die Geschichte von Jakob weiter. Aber es wird dann wesentlich eben die Geschichte von Josef. Und darum habe ich hier gestoppt. Also wir werden das nächste Mal die Josefs Geschichte durchnehmen und damit das Ende von Jakob erleben und auch den Höhepunkt des Glaubenslebens von Jakob. Der alte Mann, nach all diesen Umwegen, kommt schließlich nach Ägypten. Gott führt ihn zum Ziel und da geht er zum Pharao hinein. Muss man sich vorstellen, so ein uralter Beduine. Kommt er zum Pharao und dann segnet er den Pharao. In der Bibel steht, ohne allen Widerspruch, segnet der Höhere den Geringeren. Der wusste, dass er, der Schafhirt und Ziegenhirt Jakob, er war größer als der Pharao von damals und segnet den Pharao. Aber er sagt ihm dann auch, dass die Tage seiner Fremdlingschaft waren wenige. Da war er ein bisschen älter geworden, als wir es werden. Waren wenige Tage und viel Böses war da. Und ganz am Schluss, er segnet alle 12 Söhne und dann betet er an, gebeugt über der Spitze seines Stabes und stirbt. Es ist ein würdiges Ende von einem Mann, der wirklich so hinterlistig verdorben und verdreht war, aber er liebte Gottes Dinge, Gottes Pläne. Das hat der Herr gesehen und darum hat er ihn durchgeführt durch viele traurige Dinge hindurch, aber das Ziel erreicht. Ein würdiger Jakob betet an am Ende seines Lebens und stirbt wirklich als einer, der Gottes Plan erreicht hat. Aber eben, das nächste Mal. Zu Josef noch. Das ist eine der Geschichten, die ich am meisten liebe aus der Bibel. Und wir finden in diesen Kapiteln etwa 300 Hinweise auf Jesus Christus. Das ist unglaublich. In all den Details dieser Geschichte ein messianischer Hinweis nach dem anderen auf den kommenden Erlöser. Also wir können uns auf ein ganz schönes Thema freuen, das nächste Mal.